Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich und freue mich, Sandra Selig zu begrüßen. Herzlich willkommen, Sandra.
Ja, hallo liebe Kathleen, schön, dass ich da bin.
Ja, Sandra ist Homöopathin, Heilpraktikerin, so habe ich sie auch kennengelernt, natürlich auch durch deine große Präsenz in den in klarstellenden kritischen Medien. Also wir haben wirklich, ich habe viel von dir schon angeschaut, sehr, sehr spannend, und wir wohnen gar nicht so weit voneinander weg, und das fanden wir wirklich spannend, und unsere Kinder sind auch sehr sportbegeistert, wir haben so viele Gemeinsamkeiten und das ist so schön. Und wir haben uns heute überlegt, als Thema den digitalen Raum zu nehmen. Ja, also so wie wir uns jetzt treffen. Wir haben uns aber auch persönlich schon getroffen, ne? Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Qualität. Und ich und wir stellen uns jetzt so gerade die Frage, ist dieser digitale Raum, diese digitale Präsenz, die ja viele Menschen jetzt fast nur noch haben, ja, also von Corona her, ob die uns unsere ganzheitlich, unsere Spiritualität, unseren Weg ins Menschsein unterstützen kann oder ob sie uns eher wegführt von uns selbst, von unserem Menschsein, von dem, ja, wir sind ja aus Fleisch und Blut quasi, ne? Und das wollen wir einfach heute mal diskutieren, besprechen. Und ja, dafür habe ich dich eingeladen, weil du hast ja auch wirklich eine digitale Plattform in deiner Vision, in deiner Kreation, ja, und machst im Prinzip beides. Du machst offline und online, und da bist du für mich wirklich die Expertin. Vielleicht kannst du dich am Anfang mal kurz selbst vorstellen, was du gerade machst, wer du bist und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst, und vor allen Dingen, welche Konflikte du schon in deinem Leben hattest und ob die dich stärker gemacht haben und ja, wie du jetzt hierzu kommst, wo du stehst.
Wow, ja, liebe Kathleen, es ist, sind sehr viele Fragen, die sehr tiefgehend auch sind, und ich versuche da so ein bisschen Struktur auch reinzubekommen. Mhm. Ich bin selber auch als Leistungssportlerin groß geworden. Ich glaube, da liegt auch schon so ein bisschen die Quelle und die Wurzel in dem, wie ich jetzt auch dastehe. Weil wenn man auch gerade wie ich in der DDR auch als Leistungssportlerin unterwegs war, als in der frühesten Kindheit, dann zählte eben Leistung sehr, sehr viel. Ja, und auch dieser mentale Anteil hat natürlich im Leistungssport auch sehr viel Raum. Also das eine ist das Körperliche, die körperliche Voraussetzung, der Fleiß auch, der Trainingsfleiß. Aber um wirklich erfolgreich zu sein, braucht man eben auch eine mentale Stärke. Und die habe ich, glaube ich, schon als Kind entwickeln dürfen. Später dann, ich war so 13, 14, als dann die Wende war, habe ich meine Schule beendet, mit Leistungssport aufgehört und bin dann in den Einzelhandel gegangen und habe dort Führungskräfte ausgebildet. Das war sozusagen meine erste Berufung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Und dann um die 30, Ende 20, hatte ich meine erste große Krise. Und da sind wir schon direkt bei den Konflikten. Ich habe sehr viel gearbeitet in der Zeit, war auch schon selbstständig, habe eigene Läden gehabt, auch kleine Kinder. Ja. Also dieses typische Frauen-Mütter-Ding, die auch gerne über ihre Grenzen hinausgehen, was mir jetzt auch mittlerweile in meiner Arbeit auch sehr hilft, weil ich sehr viel mit Frauen arbeite. Hat mich dort auch getroffen, und heute würde man sagen, ich hatte da ein Burnout. Zu dem Zeitpunkt war das jetzt noch nicht so bekannt, dieser Begriff. Aber es war mir klar, wenn ich jetzt hier nicht die Notbremse ziehe, dann kann das richtig übel enden. Und in dieser Zeit habe ich die Homöopathie das erste Mal kennengelernt. Ich hatte vorher nicht so viele Berührungspunkte mit ganzheitlicher Gesundheit. Ich war immer schon so ein bisschen skeptisch der Schulmedizin gegenüber, habe da schon mal so ein bisschen genauer hingeschaut und auch war nicht so in einem großen Vertrauen, wie das vielleicht andere waren. Und habe dann über meinen Sohn die Homöopathie kennengelernt und von dem ersten Tag an diese Wunder gesehen. Und es hat mich so begeistert, dass ich dann alles, was ich vorher an Beruf gemacht habe, stillgelegt habe, nochmal eine Heilpraktikerausbildung angefangen habe. die ja sehr intensiv ist, wie du weißt. Also bei der Prüfung schaffen es ja nicht so viele dann am Ende des Tages und noch viel weniger schaffen es auch, sich wirklich als Heilpraktiker zu etablieren. Das ist mir tatsächlich gelungen. Ich habe mich vor 15 Jahren mit meiner ersten Praxis selbstständig gemacht und habe mich gleich auf Kinder und Jugendliche spezialisiert. Und später stellte sich raus, dass ich besonders geeignet war für die unangepassten Kinder, also für die Kinder, die halt eine ADHS-Diagnose haben oder wo das vermutet worden sind. Das waren im Grunde dann meine Kinder, die immer bei mir waren, denen ich gut helfen konnte mit der Homöopathie. So hat sich eigentlich mein Berufsfeld so entwickelt. Und gleich von Anfang an war es auch so, dass ich auf Kongressen aufgetreten bin, darüber gesprochen habe, auch über den Perspektivwechsel, wie man diese Kinder betrachten muss, wie wichtig diese Menschen sind, die Nein sagen. Also lange vor Corona war mir eigentlich schon klar, wir werden in dieser Gesellschaft noch sehr viele Menschen brauchen, die in der Lage sind, in den Widerstand zu gehen. Und deshalb lagen mir auch diese Kinder so am Herzen. Habe auch Publikationen veröffentlicht, habe auch immer wieder junge Homöopathen versucht zu motivieren, eben sich für Kinder und Jugendliche zu interessieren und so weiter. Und so hat sich eben auch meine mediale Präsenz ein Stück weit auch entwickelt, so von sich aus heraus, ohne dass ich das jetzt unbedingt forciert hätte. Und diese ganze Online-Geschichte hat bei mir eigentlich auch schon lange vor Corona angefangen, weil ich die Möglichkeit hatte, bei einer anthroposophischen Kinderärztin mitzuarbeiten, ihr ein bisschen über die Schulter zu schauen. Und dieser hatte ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. Und ich selber wohne ja in Berlin und ich habe dann auch relativ schnell eigene Patienten dort gehabt. Und um die länger betreuen zu können danach, also zwischen diesen Zeiten, wo ich dann vor Ort war, das waren meistens so 3-4 Monate, die immer dazwischen lagen, habe ich die weiter betreut. Und das ging natürlich nur online. Und da habe ich schon festgestellt, das war so 2016, dass das gut funktioniert. Also es war überraschend gut. Und dann habe ich auch angefangen, auch Erstanamnesen, also Kennenlernen-Calls halt über Zoom zu machen und war wirklich begeistert davon. Vor allen Dingen, weil ich natürlich gemerkt habe, dass dadurch Menschen die Möglichkeit hatten, zu mir Zugang zu bekommen oder zu der ganzheitlichen Gesundheitshomöopathie, die ansonsten gar nicht diese Möglichkeit gehabt hätten. Also weil sie zum Beispiel irgendwo auf dem Land waren oder weil das Mütter waren, die mehrere Kinder hatten und gar nicht die Möglichkeit hatten, jetzt anzureisen. Ich hatte dann auch relativ schnell deutschsprachige Patienten aus Australien, aus Amerika, eigentlich von überall, die ansonsten ja nie zu mir hätten kommen können. Und da habe ich schon die Vorteile des, der Online-Behandlung schon kennenlernen dürfen. Und deswegen ist es für mich eher gar nicht die Frage, bringt uns das weg, sondern die Frage ist, was gebe ich in diesen digitalen Raum hinein?
Ja, und du sagst, dass dieser digitale Raum richtig angewendet für den Einzelnen viele Möglichkeiten eröffnet, sich auch kennenzulernen. So, als wenn man, also man hätte sich sonst gar nicht kennengelernt und man hätte gar nicht die Möglichkeiten kennengelernt. Und du hast ja da auch dann Visionen entwickelt, dass man sich mehr noch vernetzen kann. Vielleicht kannst du darüber nochmal sprechen.
Genau, ganz aktuell jetzt ist es ja, dass meine Online-Plattform Valdesana gerade online gegangen ist und es dort die Möglichkeit gibt, eben Menschen, die im ganzheitlichen Gesundheitsbereich arbeiten, zu finden. Weil das ist ja das ganz große Thema in diesem Bereich der Gesundheit. Es gibt halt nicht die gleiche Struktur, wie wir das von der Schulmedizin kennen. Ne? Also Hals-, Nasen-, Ohrenarzt und Kardiologe und so weiter und so fort. Das ist ja relativ gut strukturiert. Das heißt, ich habe ein Symptom, meinetwegen im Nasenbereich, dann weiß ich sofort, wo ich hingehe. Bei einer ganzheitlichen Gesundheitsbegleitung, egal ob jetzt bei einem Arzt, bei einem Heilpraktiker, bei einem Gesundheitscoach oder, ist es ja so, dass der den Menschen immer ganz begreift in seiner Ganzheit und dass es durchaus sein kann, dass du körperliche Symptome hast, aber eigentlich eine psychologische Betreuung bräuchtest. Ja? Also diese Ganzheitlichkeit zu begreifen, ist da sehr wichtig, aber gleichzeitig bietet es wenig Struktur, was halt für den digitalen Raum aber wichtig ist. Also ganz praktisch gesehen, was gebe ich denn in diese Google-Suchleiste ein, wenn ich ein Problem XY habe? Klar, ich kann das bestimmte Symptom eingeben, zum Beispiel Niesattacken, ja, wenn wir jetzt bei der Nase bleiben. Und dann werde ich aber natürlich immer nur weitergeleitet zu einem HNO-Arzt oder zu Medikamenten, weil wir wissen ja auch, dass die Pharmaindustrie eben diese ganzen Google-Spots, wo es um direkte Symptombeschreibung geht, auch belagert hat. Also man kommt als ganzheitlich arbeitender Therapeut gar nicht dann zu diesen Symptomen, ja, dass man da bei der Google-Leiste angezeigt wird. Also es gibt halt sehr viele Probleme, die dazu führen, dass es auf der einen Seite eben sehr viele Menschen in diesen Berufsgruppen gibt, die zu wenig Patienten haben, obwohl sie sehr gut ausgebildet sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber sehr viele Menschen, die ganzheitliche Begleitung suchen. Aber irgendwie kommen die nicht zusammen. Und da ist bei mir die Vision entstanden, eben das zu verändern. Also eine Plattform zu schaffen, die ja ähnlich funktioniert, vielleicht ein bisschen wie Doktolib. Doktolib kennen ja viele. Das ist eine App, wo man also Arzttermine vereinbart. Und bei Valdesana geht es aber eher darum, den passenden Gesundheitsbegleiter für meine speziellen Themen zu finden. Und genau, im Grunde ist es eine Art Gesundheitsmarktplatz, wenn man es mal jetzt ganz plakativ beschreiben möchte.
Und als du das so in der Vision hattest, weil wir sind ja jetzt auch hier so bei Konflikten, weil viele Menschen wollen sich jetzt neu ausrichten und ihre Bestimmung so mehr einfließen lassen. Und es kommen aber immer wieder so Widerstände. Du hast das vorhin schon mal so erwähnt, dass es jetzt eine Zeit braucht, wo Menschen ja erstmal in Widerstand gehen, aber auch Widerstände überwinden, ne? Und wie war das bei dir? Ging das alles glatt? Oder wie bist du immer wieder an deiner Vision dran geblieben? Was gab es da für Sachen, wo du einfach geguckt hast, Mensch, scheitere ich jetzt oder nicht? Wie komme ich darüber? Mache ich weiter? Wie bleibe ich bei mir? Ist es jetzt einfach eine Versuchung oder ist es jetzt wirklich, dass es nicht sein soll? Wie bist du eigentlich mit dieser großen Vision, das ist ja was, ja, was du wie ein Baby in die Welt bringst, ne? Wie bist du da dran geblieben? Ging da alles glatt oder was kannst du da uns irgendwie berichten von deinen Erlebnissen?
Ja, also das erstmal ganz spannend ist, es ist ja ein IT-Produkt, ja, und ich komme ja gar nicht aus dem IT-Bereich. Also es war von vornherein ja irgendwie auch schwierig, dass diese Vision wirklich auf die Erde zu bringen, weil das eine ist halt die Idee zu haben, das andere ist die Umsetzung. Und aber als diese Vision in den Rauhnächten 2023 war, also 2022, 2023 war das, zu mir gekommen ist, da war das aber von der ersten Sekunde eigentlich klar, ich muss das umsetzen. Da gab es auch gar nicht mehr die Frage nach, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern es war total klar. Egal wie, es muss halt irgendwie umgesetzt werden. Es ist meine Bestimmung. Und ich habe mir dann ein ganz kleines Team zusammengesucht. Das hat auch relativ gut funktioniert. Wir haben halt wirklich auch sehr hart gearbeitet, sehr fleißig gewesen und hatten dann schon ein paar Monate später die Plattform da, die war zu dem Zeitpunkt noch sehr einfach. Das war aber okay, weil wir auch erstmal in Ruhe wachsen wollten. Wir haben jetzt nicht mit einer richtigen IT-Agentur gearbeitet, weil wir das uns hätten gar nicht leisten können, sondern nur mit einer einzelnen Person, die das für uns gemacht hat. Und so sind wir eigentlich ganz gut und erfolgreich auch gestartet. Und dann gab es gleich einen sehr bedauerlichen Konflikt eigentlich. Ich habe immer damit gerechnet, dass wir von außen vermutlich irgendwie behindert oder gehindert werden daran, ja, weil es ja auch ganzheitliche Gesundheit hat ja auch so was Politisches auch mittlerweile, ja, kennen wir ja jetzt auch gerade von der Corona-Pandemie, Gesundheit ist politisch, ja, das kann man mittlerweile gar nicht mehr voneinander trennen. Aber tatsächlich kam dann dieser Konflikt innerhalb des Teams. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. Und ich würde mal sagen, was dann folgte, war eigentlich eines der größten Konflikte, die ich in meinem Leben hatte. Es hat mich auch wirklich so massiv aus der Bahn geworfen, dass ich mir auch zumindest für ein paar Wochen nicht mehr vorstellen konnte, diese Vision doch noch irgendwann umzusetzen. Es gab innerhalb des Teams einen wirklich relativ überschaubaren Konflikt, würde ich jetzt mal sagen. Also nichts, was jetzt irgendwie außergewöhnlich ist. Es ist ja völlig normal, dass wenn man zusammenarbeitet, auch mal Differenzen entstehen. Und das war jetzt wirklich auch nichts Dramatisches. Aber es hat leider dazu geführt, dass die Frau, die für diesen technischen Part zuständig war, uns den kompletten Zugang zu dieser Plattform versperrt hat. Das heißt, es war im Grunde für uns auch nicht vorherzusehen. Ja, es ist halt wirklich über Nacht passiert. Also von einem Tag auf den anderen war das plötzlich da. Und ich habe das am Anfang erstmal nicht so ernst genommen, weil ich gedacht habe oder geglaubt habe, dass das einfach eine Überreaktion war oder irgendwie, ne, dass es halt irgendwie so eine Art Spiel war oder so eine Machtausübung, ja, also ich bin in der Lage, jetzt hier dieses technische Produkt abzuschalten oder wegzunehmen. Aber dann habe ich ein paar Tage später verstanden, nee, das ist jetzt hier nicht eine Kleinigkeit, die werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach lösen können, sondern wahrscheinlich ist es so, dass mein gesamtes investiertes Geld, und das Geld kam halt vor allen Dingen von mir, also es kam halt nur von mir, und auch die Arbeitskraft von uns allen, die zum größten Teil außer Sie alle auch ohne Bezahlung gearbeitet haben, dass das über Nacht verloren gegangen ist. Und da bin ich in eine echt heftige Krise geraten. Daraus folgte auch eine sehr heftige körperliche Krankheit. Ich habe eine Gürtelrose bekommen. Eine Woche später, nachdem ich das verstanden habe, was da passiert ist, und die Gürtelrose an sich habe ich sehr gut überstanden, aber eine typische Folgeerkrankung der Gürtelrose, die Interkostalneuralgie, die hat mich wirklich umgehauen, und zwar so sehr, dass ich mich über mehrere Wochen kaum bewegen konnte. Also es ist eine neurologische Krankheit. Es ist so, dass du diese Nervenenden an den Rippen im Grunde, die sind entzündet, und du kannst dich jedes Mal, wenn du dich bewegst, schmerzt es einfach nur wahnsinnig, ja. Und aber in Verbindung mit dieser Krise und vor allen Dingen mit dieser großen Scham, die ich auch hatte, weil ich habe diese Schuld, dass mir das passiert ist, alles auf mich geschoben, ja. Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Wie konnte mir das passieren? Warum habe ich der falschen Person vertraut? All diese Sachen. Ich konnte das sehen, dass das, dass da etwas mit mir passiert, was nicht gut ist, was destruktiv ist, aber ich konnte diesen Prozess nicht aushalten. Das war sehr interessant, oder nicht aufhalten, nicht aushalten und nicht aufhalten, das passt ganz gut. Das war sehr interessant aus therapeutischer Ebene, weil ich habe natürlich schon oft Menschen begleitet in solchen Situationen, aber das in der Heftigkeit selber noch nicht erlebt. Und das jetzt mal zu beobachten und trotzdem nichts dagegen tun zu können, das war eine unglaublich spannende Erfahrung. Und auch da habe ich schon gesehen, okay, es ist eine heftige Krise. Vermutlich werde ich sehr gestärkt daraus hervorgehen, weil heftige Krisen sind ja meistens so, dass man danach mit großen Geschenken beschenkt wird. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, innerhalb dieser Krise habe ich gedacht, ey, komm, nehmt eure Geschenke. Ich will diesen Prozess nicht. Lasst mich damit in Ruhe. Ich will diese Krise nicht. Also ich war auch in diesem Wehren. Ja, und da wissen wir ja auch, umso mehr wie wir uns wehren, umso schlimmer wird es eigentlich. Und das hat so 2 Monate, würde ich sagen, heftigst angehalten. Und ich hatte dann zum Glück ganz tolle Menschen an meiner Seite, die mich begleitet haben und gleichzeitig auch wieder aufgebaut haben. Und dann tatsächlich im Januar 2024 ist das passiert. Und im März habe ich den, also Ende März oder Anfang April, habe ich den neuen Auftrag. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Es kann auch sein, dass es Ende April war. Aber egal, jedenfalls im Frühling habe ich den neuen Auftrag an eine richtige professionelle Agentur gegeben, die diese Plattform jetzt in einem viel größer, viel toller, viel professioneller, wie gesagt, gebaut haben und natürlich auch viel marktreifer, weil sie werden mit dieser Version der Plattform natürlich viel mehr Bestand am Markt haben, und die Menschen, die sich darauf registrieren, die haben halt eine Sicherheit, die vorher ja gar nicht gegeben war. Von daher kann man schon rückblickend sagen, es hat halt irgendwie alles Sinn gemacht, aber trotzdem, ich hätte trotzdem gerne darauf verzichtet, muss ich sagen.
Ja, und was war es denn? Du sagst ja, du hast Ohnmacht gefühlt, dann Schuld und Scham. Das sind ja so diese Gefühle, niederschwingende Gefühle. Es ist ja ganz viel den Menschen, dass sie sich so niederschwingend auch fühlen. Also ich habe jetzt wirklich ein Interview mit Kai Brenner, kennst du auch, der ist ja auch in der Nähe, Köpenick, ne? Der sagt, dass wir so als Kollektiv, als Gesellschaft ziemlich niedrig schwingen und dass er sogar vermutet, dass er deshalb die ganzen feinstofflichen Wesen auch nicht mehr so für uns präsent sind. Das war auch eine interessante Idee. Und wie bist du da wieder, weil du schwingst ja jetzt sehr hoch, ja? Also du kannst ja auch wieder Menschen betreffen, du hast eine Vision, du siehst das wieder alles ganz klar. Es waren liebe Freunde, dass du hast ein tolles Umfeld. Wie hast du, was hast du? Hast du da noch Werkzeuge, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt machen, um mich da in so einen Phasen des Lebens, die ja jeder erlebt, mich selbst zu unterstützen, oder wo kann ich mir Hilfe holen? Was sind da Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, noch ein paar Ideen. Vielleicht hast du da noch.
Also das Learning, was ich in dieser Zeit hatte, war, dass man seinen Schmerz teilt. Und wenn ich das jetzt erzähle, merke ich direkt wieder, wie die Emotionen in mir hochkommen, weil ich kannte das also, wenn du als Leistungssportlerin groß geworden bist, dann kennst du das nicht, deinen Schmerz zu teilen. Das ist einfach nicht, machst du einfach nicht. Ja, da gehst du einfach drüber hinweg. Ja, mein Gott, ja. Also das ist halt für dich normal, an deine Leistungsgrenze und darüber hinaus zu gehen, macht man eben, ja. Und was ich da zum ersten Mal wirklich intensiv gemacht habe, weil es auch nicht mehr anders ging. Also ich hatte Situationen, dass ich auf der Straße gelaufen bin und einfach angefangen habe zu weinen, weil es so schlimm war. Also es hat so gedrückt in mir, dass dieser Druck irgendwie raus musste. Und ich hatte keine andere Wahl mehr, als mich wirklich zu offenbaren. In meiner Scham, in meinem Schmerz, in dem, was ich gefühlt habe, wie schlimm es um mich steht. Also, dass ich halt auch wirklich selber um mich Angst hatte, ja, dass ich halt irgendwie diesen Schmerz gar nicht mehr aushalten kann. Und dieses Mitteilen war so unfassbar wichtig. Also wirklich meinen engst Vertrauten. Natürlich habe ich ihnen damit auch was zugemutet. Das ist ja natürlich klar, wenn du jemanden sehr, sehr gerne hast und der offenbart sich dann mit seinem ganzen Schmerz und mit seinem ganzen Leid, dann macht es natürlich auch was mit dir. Ja, und du möchtest ja eigentlich nicht, dass andere Menschen sich wegen dir Sorgen machen, so, ja. Aber das war für mich total wichtig, meinem Mann mich so ganz voll zu öffnen, wie schlimm es mir geht, meiner Mutter mich zu öffnen, meinen wirklich engsten Vertrauten mich zu öffnen, dass es wirklich einfach sehr schlimm um mich steht. Und das war für mich aber wirklich die Rettung, weil dann dieses ganz offene Gespräch einfach stattfinden konnte und weil diejenigen sich um mich dann auch gekümmert haben. Die wussten also, okay, Sandra geht's richtig schlecht. Wir müssen gucken, dass hier einfach, dass irgendwie immer einer präsent ist. Ja, also dass, wenn mein Mann nicht da war, meine Mutter halt da war, dass meine beste Freundin jeden Morgen angerufen hat, gesagt hat, Mensch, Sandra, wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Wie hast du geschlafen? Dass einfach immer jemand irgendwie da war, dass ich gar nicht erst in so einen schlimmen Moment reinrutschen konnte, ohne dass es irgendwo gehalten werden konnte. Das war für mich eigentlich das wichtigste Learning, weil auf therapeutischer Ebene habe ich das zwar gesehen, das habe ich ja gerade beschrieben, ich habe das gesehen, was mit mir passiert und dass es nicht gut ist, dass es destruktiv ist, aber ich war nicht in der Lage, es aufzuhalten. Deswegen war dieses Teilen so wichtig. Und wenn man vielleicht in manchen Situationen solche Menschen nicht um sich rum hat, ist es eben sehr wichtig, sich Hilfe zu suchen.
Ja. Ja, danke für deine Offenheit und gerade diese Vision. Ich finde das jetzt schon sehr spannend, dass diese Vision dieser Plattform von ganz vielen ganzheitlichen Therapeuten, die du hast, ja deshalb eigentlich ins Leben gebracht wird, um Menschen zu unterstützen, dass sie nicht dann, wenn sie so tief emotional fallen, dass sie nicht nur durch Tabletten und Medikamente und Schulmedizin aufgefangen werden, sondern wirklich die Möglichkeit haben, ganzheitlich hinzuschauen, weil natürlich Schuld und Scham sind ganz tief liegende Gefühle, die ja immer weggedrückt werden sollen. Mhm. Ja, die werden ja auch mit bestimmten Medikamenten weggedrückt, dass man das eben nicht fühlt. Wichtig ist aber, das nochmal so hervorzuheben, dass du es gefühlt hast in dem Moment, dass du auf der Straße in Tränen ausgebrochen bist, dass du dich mitgeteilt hast, weil dann hast du ja deine Gefühle mitgeteilt letztendlich. Mhm. Und das ist ja so das, was jetzt so dran ist. Und das ist, um nochmal auf unsere Ursprungsfrage zu kommen, ist der digitale Raum wirklich ein Raum für ganzheitlich? Das ist ja so die Frage, kann ich diese Gefühle und dieses, wie es mir geht, wie ich an diese Scham, Schuld, an diese Themen auch von Trauma, es ist ja manchmal sogar ein Trauma, was man immer wieder spielt, ne, ranzukommen, oder brauche ich da diesen persönlichen Kontakt? Ist es möglich, dass auch hier sich zu öffnen in diesem digitalen Raum? Weil das ist ja Menschsein für mich, mit all den Gefühlen. Und vielleicht kannst du da nochmal über deine Erfahrung, weil du ja sagst, du machst jetzt wirklich, du arbeitest ganz viel auch in deiner Praxis noch, ne? Und du hast manchmal ja nur so Kontakt. Hast du da die Erfahrung, dass das genauso gut funktioniert, dass wir uns begegnen können, auch im digitalen Raum?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das auch genauso möglich ist. Natürlich, wenn man es jetzt im Vergleich hat, treffen wir uns persönlich oder treffen wir uns im digitalen Raum, dann würde ich natürlich das Persönliche immer vorziehen. Ja, gerade wenn wir jetzt über Traumata-Behandlung reden, wenn wir auf Menschen treffen, die wirklich tief traumatisiert sind, dann finde ich es schon wichtig, das auch in einem persönlichen Kontakt zu haben, weil man weiß nie, wie so ein Gespräch dann auch ausgehen kann. Und dann braucht es eventuell auch ein anderes Halten im Sinne von wirklich ein körperliches Halten der anderen Person. Aber ich habe auch gerade in der Corona-Zeit sehr oft erlebt, dass auch so größere Treffen, also wo sich vielleicht 10, 15 Frauen getroffen haben, sowas habe ich zum Beispiel sehr oft organisiert, weil ich einfach gemerkt habe in meiner Praxis, es gibt so viele Frauen, die sich so einsam fühlen, die so verzweifelt sind, die Angst haben vor dem, was kommt, ja. Und ja, dann ist eine Frau raus, die nächste Frau kam rein, hat mir genau das Gleiche erzählt, sie ist einsam, dachte ich so, okay, wir sitzen alle einsam in unserer Wohnung und haben die gleichen Probleme, dann muss ich irgendwie versuchen, diese Frauen miteinander zu vernetzen. Und dann habe ich halt während der Corona-Zeit eben diese Online-Treffen organisiert, wo eben diese Frauenräume eröffnet worden sind. Da teilweise bestehen die Gruppen immer noch, ja. Die treffen sich, die eine Gruppe, die fährt jetzt gerade zusammen in Urlaub. Also das heißt, da ist halt wirklich was gewachsen und die kannten sich halt ganz lange nur online, ja. Und da war es eben auch oft so, dass die, dass dann eine Frau oder auch mehrere Frauen geweint haben in diesem Treffen über ihre Verzweiflung, über ihre Angst, über die Zukunftsangst ihrer Kinder und so, ja. Und das war dann schon möglich. Also ich muss schon sagen, wenn ich daran zurückdenke, es war kein Unterschied zu den anderen Frauenkreisen, die ich sonst veranstaltet habe, die bei mir zum Beispiel in der Praxis stattgefunden haben. Also von der Emotion und von der Berührbarkeit war für mich da kein Unterschied zu sehen. Und mit einigen Frauenkreisen haben wir uns dann auch irgendwann mal persönlich alle getroffen. Wir kamen natürlich alle aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands dann zusammen. Und natürlich war das toll, sich dann mal persönlich zu begegnen. Aber von den Emotionen her war es nicht anders.
Vielleicht muss man noch mal auf diese spirituelle Komponente noch mal vielleicht eingehen, weil es ist ja eigentlich, was wir wissen ja auch gar nicht, wozu wir alles noch fähig sind. Also schon alleine Telepathie, Gedankenübertragung. Ich meine, das ist ja auch eine Art, wie wir jetzt miteinander kommunizieren, wo die Technik das ausmacht. Aber es ist ja auch, wir sind Körper. Ne? Wie verbinden wir uns? Was sind Gedanken, Gedankenübertragung? Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, Grenzen zu überwinden sogar. Ne? Und wenn ich nur so höre, Quantenmedizin, Fernheilung, ja, wenn ich mit meinem Bioresonanzgerät eigentlich nur einen Blutstropfen da habe und dann passiert was auf der anderen Ende von Deutschland, das ist spannend, da nochmal so zu gucken, was alles möglich ist, ohne dass wir unbedingt beieinander sein müssen. Also wir können es sogar ausweiten noch in diesem spirituellen Sinne. Ne? Also dass wir das sogar noch mehr weiter nutzen können, das, was uns so gegeben wird mit diesem digitalen Raum. Dass wir das einfach, diesen Raum neuen Gestalt geben können. Das steckt ja auch vielleicht nochmal so dahin.
Genau, und darum geht es mir auch, diese Botschaft immer wieder hinauszugeben, weil ich höre halt natürlich gerade in der ganzheitlichen oder in der spirituellen Szene auch eine gewisse Abwehr gegen diese Digitalisierung. Ja, die kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Aber du hast gerade so schön diese Quantenheilung auch angesprochen. Ja, und gerade dieses Quantenfeld lebt ja davon, was gebe ich denn da hinein? Mhm. Also ich kann halt natürlich was Negatives hineingeben und dann hat das auch dementsprechende Auswirkungen. Ich kann dieses Feld aber auch positiv mit positiven Energien fluten. Und nichts anderes mache ich ja auch mit dem digitalen Raum. Das ist halt auch die Frage, wie nutze ich das für mich? Ja, was gebe ich da hinein? Und da kann ich natürlich den ganzen Tag einfach nur scrollen oder daddeln oder mich einfach nur von irgendwas beschallen lassen und ein Konsument sein. Das geht, ja. Und das ist dann sicherlich nicht Schwingendes, aber ich kann diesen digitalen Raum eben auch nutzen, um meine Botschaften zu verbreiten. Und es gibt ja auch Menschen, die sind halt gar nicht in der Lage, nach draußen zu gehen, zum Beispiel, weil sie körperlich eingeschränkt sind oder weil sie psychisch auch Themen haben. Und für die ist das halt wirklich ein ganz großes Geschenk, ja. Auch für Menschen, die, wie gesagt, ja auch irgendwie nicht gerade in der Stadt wohnen oder so, die halt gar keinen Zugang hätten zu spirituellen Räumen, für die ist das total wichtig. Und gerade in der Corona-Zeit war das eine Rettung, ja. Diese großen Zoom-Veranstaltungen, ich erinnere so an die ersten Zoom-Veranstaltungen, als die Basis sich gegründet hat. Das war ja im Grunde eigentlich keine Parteigründung, sondern eigentlich nur wie so ein großer Hort für Menschen, die irgendwie anders gedacht haben, die gemerkt haben, so, hä, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann haben halt diese Montags-Zooms immer stattgefunden, wo dann teilweise 100, 150 Leute anwesend waren. Das war doch ganz herzeröffnend, weil plötzlich irgendwie alle gemerkt haben, so, ey, in meinem Dorf bin ich ganz alleine, ich fühle mich total ausgestoßen, keiner hört mir mal zu, aber es gibt noch so viele andere mehr. Und das war doch nur durch diesen digitalen Raum überhaupt möglich. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn es das nicht gegeben hätte.
Ja, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses nicht alleine zu sein. Das ist immer für mich das Beispiel. Zum Beispiel, mein Mann steht da mit seinem Wohnmobil an so einem einsamen See und da ist ein ganz großes Schild, Baden, Lebensgefahr. Ne? Da würde keiner reingehen, aber weil einer reingegangen ist, gehe ich auch rein. Ja, passiert ja nichts. Und so ich habe eigentlich die ganze Zeit ein gutes Bauchgefühl gehabt und mich hat das nur abgehalten. Aber dass man mehr seinem Bauchgefühl dann auch vertraut, weil einfach viele dem Bauchgefühl vertrauen und einfach Sachen mal ausprobiert, die mal ein bisschen anders sind, als was man da machen darf. Ne? Es ist ja immer so diese Grenzerfahrung beispielsweise. Ja, und ich wollte nochmal auf deine Plattform zurückkommen. Vielleicht kannst du da noch mal so über deine Vision noch mal so ganz kurz sprechen, deine große Vision, die dahinter steckt, weil du hast ja ziemlich viel erlebt und hast immer weitergemacht, also muss da ja was ganz Großes dahinter stecken. Vielleicht noch mal ganz kurz und dann noch mal sagen, wie wir dich da vielleicht unterstützen könnten.
Ja. Also
erstmal, ja, genau. Genau.
Ja, genau. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass alle, die bei dir hier unterwegs sind und zuschauen, natürlich auch großes Interesse haben an dieser Plattform, weil das Quellbewusstsein doch ein sehr ähnliches oder das Gleiche auch ist. Ja, es geht darum, wirklich auch bewusste Menschen zu treffen. Also Menschen, die wirklich in ihren Gedanken und in ihren Gefühlen und in dem, was sie leben, schon einfach vorangegangen sind. Ja, die einfach dieses Gefühl haben, sie möchten was neu gestalten, sie möchten mit dabei sein. Also wirklich Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die können sich bei uns zeigen. Und es ist auch super wichtig, dass sie einfach mit uns gemeinsam gestalten. Weil jeder, der auf dieser Plattform sich zeigt, ist natürlich Teil dieser Energie. Es ist ja wie so eine Art Resonanzfeld, was dann entsteht, ja. Und auch wenn es vielleicht Menschen gibt, die hier zuschauen, die vielleicht eine volle Praxis haben oder gar nicht so den Bedarf an Reichweite haben, auch für die ist es wichtig, dass sie dabei sind, weil auch sie fluten halt mit ihrer Energie dieses Resonanzfeld. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich garantiert ganz viele Menschen, die immer mal wieder das Gefühl haben, sie haben mit gesundheitlichen Themen zu tun oder sie möchten sich persönlich weiterentwickeln, sie möchten halt Dinge vielleicht mal ganzheitlich betrachten. Die können auf unsere Plattform einfach gehen und dann die richtige Begleitung suchen. Einerseits dann für sich eine wertvolle Begleitung haben, aber andererseits natürlich auch diese Plattform und dieses Feld, diesen Menschen, den sie dann sich aussuchen, auch zu unterstützen, dass er auch selber wieder größer wird. Ja, also es geht im Großen und Ganzen um Gemeinschaft. Es ist eine große, neue, bewusste Menschheitsfamilie, die sich gegenseitig unterstützt und halt miteinander wächst. Genau, gegenseitig stützen und miteinander wachsen. Das ist eigentlich so dieses Hauptthema.
Ja, du Sandra, und ist das jetzt schon online? Also ist das jetzt schon gestartet? Kann ich jetzt schon suchen als Klientin? Ist das ja fast so, ne? Wie groß ist das jetzt schon? Also
Genau, wir sind ja noch relativ frisch. Also wir sind gerade erst online gegangen. Ich würde mal sagen, so circa an die 100 Anbieter, die jetzt schon drauf sind. Aber wir wachsen im Grunde eigentlich täglich. Man kann natürlich schon mal gucken, man wird sicherlich auch schon fündig werden, weil man kann natürlich auch schauen, möchte ich vielleicht eine Online-Begleitung haben oder möchte ich vor Ort jemanden finden. Das ist alles möglich. Und wir wachsen aber stetig, ja. Und jeder, der eben sich dort eintragen lässt und dort sichtbar wird, der ist halt mit an dem Wachstum mit beteiligt.
Ja, ich habe gesehen, Gerald Hüther, ne, der hat da auch ein Interview oder was hast du mit ihm gemacht? Weil der ist nämlich auch beim Kongress dabei, den kenne ich.
Ja, der ist super. Genau, mit Gerald Hüther habe ich auch 2021 mal ein Interview gemacht. Da haben wir zusammen an einer Kampagne mitgewirkt, Hände weg von unseren Kindern. Da ging es halt um die Corona-Maßnahmen. Und ich hatte ihn jetzt zum Start der Plattform gefragt, ob es okay für ihn wäre, wenn wir über seine Ausbildung zum Potenzialcoach auch schreiben würden, wenn wir da miteinander ein Interview führen. Das haben wir gemacht. Er ist mit drauf gewesen von Anfang an, was ich toll finde, ja, weil es gehört natürlich immer so ein bisschen Mut auch dazu, bei so einem neuen Projekt mit dabei zu sein. Es ist auch eine ganz wundervolle Frau mit auf der Plattform. Wir haben einen speziellen Raum für Frauengesundheit. Der nennt sich Frauenraum und da interviewe ich ganz am Anfang die Antonia Unger. Das ist eine Geburtsbegleiterin, die sich für Alleingeburt einsetzt. Also ein unglaublich spannendes, aber auch sehr brisantes Thema. Ja. Die kann man auch ein Interview mit ihr lesen und findet auch dementsprechend auch Geburtsbegleiterin auf unserer Plattform. Also es ist schon richtig was los. Aber wie gesagt, wir sind gerade erst gestartet und wir freuen uns einfach über jeden, der dabei ist.
Ja, danke. Also wir werden das unter dem Interview verlinken und es ist im Prinzip für alle, die einfach an ganzheitlicher Gesundheit interessiert sind, sowohl für Therapeuten als auch für Menschen, die einfach Lösungen suchen für ihre gesundheitlichen Konflikte. Ja, vielen Dank, liebe Sandra, für das tolle Interview, dass du vor allen Dingen diese tolle Vision in die Welt bringst und dich nicht davon abbringen lässt, obwohl es Widerstände gibt und ja, Konflikte, sondern das immer trotz aller Widrigkeiten als Geschenk siehst für die Weiterentwicklung und für das Wachstum von uns.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Kathleen, für das Interview.
Gerne.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit, weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.